und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Dr. Jens Lassmann, den Standortleiter der Ariane Group in Bremen, zu Gast. Bremen ist für die europäische Raumfahrt von zentraler Bedeutung. Mit Unternehmen wie der Ariane Group, die unter anderem die bekannte Trägerrakete Ariane entwickelt und baut, ist Bremen von zentraler Bedeutung für die europäische Raumfahrt. Aber was macht den Standort Bremen aus? Und welche Rolle spielt er für den Erhalt und den Ausbau der europäischen Souveränität in der Raumfahrt? All das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Hallo Jens, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön, Boris.
Jens, wir sitzen hier an einem wunderschönen Tag auf dem Gelände von Airbus in Bremen, im Epizentrum sozusagen der deutschen, europäischen Raumfahrt am Standort Bremen. Du bist Standortleiter bei der Ariane Group und ich möchte heute mal im Detail darüber sprechen, was die Ariane Group eigentlich macht, was für einen Auftrag ihr habt und welche Rolle der Standort Bremen tatsächlich für den europäischen Wettbewerb in der Raumfahrtbranche spielt. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön. Ja, wir sind Ariane Group und wir sind eine Tochtergesellschaft von Airbus.
Deshalb auf dem Gelände hier, genau.
Und deswegen sind wir auf dem Gelände drauf. Mhm. Aber wir gehören nicht nur der Airbus-Gruppe, sondern wir gehören auch einer französischen Gruppe Safran. Und wir sind mal gegründet worden, um in Europa auch die, ich nenne mal so, die Raketen zusammenzubringen mit den Motoren. Das war bis jetzt oder historisch war das lange getrennt und ab dem Jahr 2014, unserem Gründungsjahr, ist mal der Motorenbauer Safran und der Raketenbauer Airbus haben sich zusammengetan und haben diese Ariane Group gegründet. Mit dem Ziel, die nächsten Generationen von Trägerraketen in Europa effizienter zu entwickeln und zu betreiben.
Ja, und wenn du jetzt nochmal weiter zurückgehst in die Historie von Trägerraketen, wann hat das angefangen? 70er, 80er Jahre gab es doch schon das Bestreben, solche Trägerraketen und solche Dinge ins All zu schicken.
Das ist schon in den 60ern fing das so an. Die Leute waren ja in diesem Raumfahrt-Hype
damals. Das war damals ein Fieber, ne?
Ja, richtig. Mit dem ersten Start eines Weltraumsatelliten, ich glaube, das war 1957, durch die Russen und dann kurz danach durch die Amerikaner, ich glaube, dann 58 gleich danach. Und dann wollte Europa ja auch nicht nachhängen und hat dann auch angefangen, Raketen zu entwickeln. Das war am Anfang ein bisschen holperig. Das war zwar ein komplett europäisches Projekt. Man hat versucht, das, was man an Raketen so in Europa hat, irgendwie aufeinander zu stapeln und versucht, damit in den Weltraum zu kommen. Also gab es einen englischen Teil, einen französischen Teil und einen deutschen Teil und die haben man übereinander gestapelt.
Und aber auch clever, ne? Also dass beispielsweise damals nicht die einzelnen Länder gesagt haben, Deutschland und Frankreich, wir machen unser eigenes Süppchen, sondern wir sind von vornherein, wir sehen uns als europäischer Kontinent und entwickeln was gemeinsam.
Stimmt, ne? Die haben gesagt, wir sind alle alleine zu schwach, aber zusammen sind wir stark und das war immer der Gedanke der europäischen Trägerraumfahrt, also ist das Ganze entstanden.
Ist ja auch ein bisschen auch die Story von Airbus selber, ne?
Der ist ja auch langsam gewachsen und jetzt ist er sehr groß und europäisch.
Und dann nochmal zur Historie vom Standort Bremen, der, wie ich gerade erwähnt habe, eine wichtige Rolle im Konzern spielt, auch wirklich hier ist Forschung, Entwicklung und auch Produktion. Wann fing es an, wirklich in Bremen interessant zu werden?
Also in Bremen wurde ja ganz stark getrieben durch das Space Lab-Modul. Ja, das war damals ein europäischer Beitrag zum amerikanischen Raumfahrtprogramm, in dem auf dem Space Shuttle, was ja damals das große Transport- und Laborvehikel der Amerikaner war, da hatte die europäische Raumfahrt als ein, ich nenne das mal so ein Deal, wie man heute so sagt, ein Deal gemacht. Wir fliegen europäische Astronauten mit euch mit. Und dafür kriegt ihr von uns ein Labor gebaut, das wir hinten in das Space Shuttle reinpacken. Und das war so der Durchbruch, ich nenne das mal so eine wirklich starke Durchbruch für Bremen in der Raumfahrt oder der Menschenraumfahrt. Dadurch, dass dieses Labor entwickelt und gebaut wurde und die Firma, die damals Erno hieß, ja, Entwicklungsring Nord, den Zuschlag bekommen
sehr,
hat.
Sehr deutscher Name.
Für den Bau und für die Entwicklung von diesem Raumtransporter. Parallel aber war auch hier schon die Entwicklung einer Oberstufe für die damalige Europa-Rakete, das war noch nicht Ariane, die hieß Europa, eine Oberstufe, die Astris genannt wurde, die hier in Bremen entwickelt wurde, inklusive des Triebwerks mit Testen in Traun in der Lüneburger Heide. Und da war man halt dann schon sehr weit, in dem auch sowohl quasi aus Bremen kam dann neben der Raketen Teil des europäischen Programms auch noch die Raumstation oder dieses, ich nenne das nicht Raumstation, sondern das Raumlabor, Space Lab dazu. Das war so der Anfang und dann hat sich das etabliert und wir sind gewachsen und gestärkt, viel Kompetenzen aufgebaut und da ist unser historischer Hintergrund.
Ja, was sind so rückblickend nochmal die nachfolgenden großen Meilensteine? Also erstmal die ganzen Generationen der Ariane-Rakete natürlich, ne?
Ja, genau. Wir sind erstmal der Anfang der Ariane ist ja auch schon ein großer Meilenstein. Das war ein bisschen auch, ich nenne es mal ein bisschen holprig, weil diese Europa-Rakete, das war halt so ein Zusammenschluss. Da hat jede Nation einen einzelnen Teil der Rakete gebaut. Und dann aber alles zusammen hat es nicht so richtig geklappt. Es ist immer mal die Unterstufe kaputt gegangen, mal die Oberstufe nicht funktioniert, mal irgendwas dazwischen nicht funktioniert. Und ganz am Schluss noch das Fairing nicht funktioniert. Und dann haben sie alle gesagt, so, es hat keinen Sinn, wir brechen ab und verlassen uns auf die Amerikaner. Die haben gezeigt, dass sie fliegen können.
Okay, bevor wir mit den Generationen weitermachen, nochmal kurz den Unterschied für unsere Laienzuhörer, der Unterschied zwischen der Oberstufe und der Unterstufe.
Jetzt, genau.
Also Unterstufe ist...
Jetzt rede ich schon wieder nach Raketentechnik.
Ich bin ja auch der Laie, deswegen frage ich im Namen der Laien, die vielleicht zuhören würden. So, die Unterstufe ist im Prinzip der Part, der sozusagen den Start ermöglicht und dann die Oberstufe, alles was danach kommt.
Genau, also ist, so kann man das sehen. So eine Rakete ist relativ simpel gebaut. Das ist einfach nur ein Stapel von mehreren Raketen. Also es ist wahnsinnig schwierig mit einem ganz großen Raketenstufe von der Erde in den Weltraum zu kommen. Da braucht sehr viel, das ist ein sehr großer Geschwindigkeitsaufbau. Also hat mal irgendwann ein cleverer Mathematiker, ich glaube Tsiolkovsky hieß der, mal erfunden, dass wenn man das teilt, also wenn man eine große Rakete nimmt, die mit viel Power erstmal irgendwas hochbringt, und da packt man eine zweite Rakete drauf, die hat dann schon eine große Geschwindigkeit, wenn die erste Teilrakete ausgebrannt ist. Und dann wirft man diesen ganzen schweren Kram ab und hat eine leichtere, kleinere Rakete oben dran, die es dann schafft. Oder eventuell braucht man noch eine dritte, wenn es nicht ganz so toll gebaut ist.
Genau, und diese Oberstufe ist heute auch noch die Kernkompetenz, was hier tatsächlich in Bremen gefertigt
und entwickelt wird. Diese Oberstufen, das war die Stärke oder ist die Stärke, die sich in Bremen herausgearbeitet hat. Eine Oberstufe, das klingt jetzt einfach simpel, jede Stufe ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Motor und zwei Tanks, einen für den Oxidator und einen für den Brennstoff und dann verbrennen wir das alles in dem Motor und dazwischen mache ich noch so ein paar Verbindungselemente und ein paar Leitungen und ein paar Ventile und das macht die Rakete. Das ist alles ganz einfach.
Ja, klar.
Aber eine Oberstufe hat jetzt das kleine Problem, die kann ich am Boden eigentlich nicht so richtig testen, weil die ist ja schon im Weltraum, wenn sie starten muss. Wenn ihr Startplatz ist ja erst in der Luft erreicht, sie ist schon also außerhalb der Erdatmosphäre, außerhalb der Luft erreicht. Das heißt, ich arbeite im Vakuum, was schwierig ist auf der Erde zu simulieren. Klar kann man das machen mit ein paar Vakuumkammern, aber so eine Rakete ist groß, in so eine große Vakuumkammer ist schon wieder schwierig. Dann ist es noch in der Schwerelosigkeit. Das heißt, wenn ich nicht angetrieben bin, also dann ist alles irgendwie schwerelos. Das heißt, die Treibstoffe machen, was sie wollen, da drin in ihren Tanks und alles wabert drum. Und dann habe ich noch eine ganz andere Umgebung. Ich habe nicht mehr die Luft um mich rum, die sozusagen mein Wärmegefühl und meine Wärmeableitung auch ein bisschen steuern, sondern ich habe nur Sonne auf der einen Seite und Schatten auf der anderen Seite. Und dazwischen gibt es ganz erhebliche Temperaturunterschiede. Und das muss ich auch alles irgendwie berechnen, simulieren und dann
sonst trotzdem funktionieren. Man hat vor allem viele Möglichkeiten, das auszuprobieren. Ne? Man muss viel simulieren oder viel vorhersagen, wie es denn zu welchen Zuständen oder welchen Situationen es oben
kommt. Genau, und da kommt dann die Erfahrung natürlich rein. Wenn ich es einmal geschafft habe, dann habe ich schon mal eine Möglichkeit gesehen, wie es geht und dann kann ich daraus wieder bauen. Das heißt, ich kann lernen, ich kann messen für meine Flüge, die funktionieren und kann das verbessern und kann Modelle bauen. Ich baue mir die Welt so, wie sie ist.
Ja.
Und dann kann ich den nächsten Schritt machen, die nächste Rakete entwickeln. Das heißt, diese große Erfahrung ist wichtig hier für Bremen.
Ja, das glaube ich. Okay, ich hatte dich vorhin unterbrochen bei diesen verschiedenen Stadien. Wir waren bei der Europa-Rakete, glaube ich, stehen geblieben und dann kam die Ariane-Rakete.
Und dann kam die Ariane und das war so ein Ding, das war auch sehr stark politisch, Europa, Welt, ich nenne das mal weltpolitisch auch getrieben. Damals war die Welt ja in zwei Blöcke getrennt. Es gab den Ostblock und den freien Westen, wie wir so schön sagen. Damals und der freie Westen hat gesagt, okay, du kannst mit uns fliegen. Der Amerikaner hat gesagt, ja klar, Satelliten für euch transportieren wir, aber dann kam es dann doch mal zum Schwur irgendwann. Dann sollte ein Satellit zur Übertragung, ich glaube, der Olympischen Spiele geflogen werden. Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, machen wir gerne. Aber ihr dürft das natürlich nicht kommerziell nutzen, gell? Ihr könnt das gerne testen und sonst was alles, weil wir haben auch einen Satelliten gebaut und der soll das Geschäft machen.
Ja, okay.
Und da, da ist dann, ich nenne das mal so, ein bisschen der Kragen geplatzt in Europa. Er sagt, das kann ja nicht sein. Wir haben unser Projekt jetzt eingestellt, unsere schöne Europa-Rakete, und ihr habt uns versprochen, dass wir mit euch fliegen können. Jetzt dürfen wir uns auf einmal wieder nicht. Das sieht man, wie Politik ganz schnell.
Ja, damals schon, ne?
Oder schon damals auch damals, wieder was ändert. Und dann wurde dann ganz schnell entschlossen, das sogenannte Ariane-Programm.
Aber spannend, auf die Welt da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, wieder hinauf, auf diese Souveränität, die ja damals, da wo damals ja schon der Grundstein gelegt wurde für diese europäische Souveränität, wo wir ja im Prinzip heute uns glücklich schätzen können, dass wir uns damals für diesen Weg entschieden haben. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Okay.
Genau. Und das war also der Startpunkt der Ariane-Rakete, und dann haben wir halt eine Ariane entwickelt, die 1979, ist auch schon eine ganze Weile her, zum ersten Mal geflogen ist. Die hieß damals noch Ariane, keine Nummer hinten dran. Und dann hat man gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power. Dann hat man Ariane 2, Ariane 3 entwickelt. Die sahen noch fast genauso aus. Sie wurden ein bisschen länger, ein bisschen höher. Die Nutzlast, also das, was transportiert wurde, wurde langsam größer. Da hat man eine Verkleidung gemacht, die ein bisschen größer ist. Und dann kam nochmal so ein wirklicher Einschnitt mit der Ariane 4. Weil auch in Amerika gab es dann Shuttle-Abstürze. Also ein ganz großer, ich glaube, das war das Challenger-Unglück. Und dieses Challenger-Unglück hatte in Amerika zu einem Umdenken in der Philosophie, wie Satelliten zu transportieren sind, genau. Deshalb, es gab dann keinen rein kommerziellen Transport mehr von Nutzlasten, also von Satelliten, auf dem Space Shuttle. Das wurde von dem Unglück quasi verändert. Und dann, das war die große Chance der Ariane. Er hat gesagt, ab dann war es für die Ariane interessant, in diesen Konkurrenzbetrieb reinzugehen, weil da konnten sie gegengehen. Gegen andere amerikanischen Raketen war die Ariane auch konkurrenzfähig. Und die Erfindung, ich nenne das mal so, des Doppelstarts. Das war ja, früher waren die Raketen, die waren ja alle nicht so stark. Ja, die haben einen großen Satelliten geflogen und in ihr Ziel gegeben. Das hat die ganze Rakete, hat den ganzen Startpreis gekostet für einen Satelliten. Und die Ariane war ein bisschen teurer als amerikanische Raketen, aber sie war so von der Stärke, so groß, so kräftig, dass sie zwei Satelliten starten konnte gleichzeitig. Mhm. Das war am Anfang ein großer Skandal, das wollte keiner. Ja, weil keiner wollte auf den anderen warten und das Risiko eingehen, dass der eine Satellit kaputt geht und der andere dafür beschädigt wurde. Aber die Verfügbarkeit der Ariane mit dem Wegfallen des Shuttles und der deutliche Preisvorteil, dadurch, dass zwei auf einer Rakete fliegen konnten, hat jeder nur einen halben Preis bezahlt. Das war der Durchbruch für die Ariane-Rakete damals. Und seitdem fliegen wir eigentlich schon immer mehrfach Starts. Also das war ein sehr cleverer Schachzug, aber auch ein notwendiger Schachzug, um auf einmal international erfolgreich zu sein.
Inzwischen sind wir bei der Generation 6. Die Ariane 5 hat lange Zeit, das war das Workhorse sozusagen, das Arbeitspferd, was lange Zeit gute Arbeit geleistet hat. Aber jetzt ist die Ariane 6, so die neueste Generation. Und das ist aktuell Status, die ersten Starts, oder der erste Start hat stattgefunden.
Ja, wir haben sogar schon zwei Starts
schon
gemacht.
Zwei Starts.
Also wir haben den ersten Start letztes Jahr gemacht, das war unser Teststart, der war schon sehr erfolgreich, da bin ich auch super stolz drauf.
Erfolgreich heißt in diesem Fall was?
Wir sind in den Orbit gekommen, also wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben, und haben Testsatelliten, oder ich sag mal so, das waren ja Starts, die ESA, die den Start bezahlt hat, als Teil des Entwicklungsprogrammes, kleineren Firmen, Universitäten und so zur Verfügung gestellt haben, sind eine ganze Zahl von kleineren Nutzlasten mitgeflogen, und die haben wir alle im Weltraum ausgesetzt, dort, wo sie hin sollten.
Okay, also nicht nur ein Probeflug im Sinne von, lass uns mal die Rakete starten und gucken, was passiert, sondern da war tatsächlich auch schon ein Nutzlast dabei.
Ja, genau.
Aber mit dem Risiko, was die Unternehmen eingegangen sind, dass wenn es so in Hose geht, dann sind die Satelliten
weg. Das ist immer ein Erststart, das ist immer ein großes Risiko, weil man da wirklich erst alles wirklich zum ersten Mal zusammentestet, was man vorher nicht kann. Ja, war vorhin gesagt, im Weltraum Oberstufen kann ich am Boden nicht simulieren. Das muss funktionieren.
Ja, aber zugleich ist ja die Ariane 6 eine Weiterentwicklung der Ariane 5. Was war denn da jetzt so ganz viel anders daran, dass man da wirklich in Anführungszeichen Risiko eingeht, und wenn man die zum ersten Mal...
Also jetzt werden wir super technisch.
Die Ariane, ohne ganz technisch zu werden.
Ich versuche das mal hinzukriegen. Das ist nicht ganz leicht. Die Ariane 5 ist eine Rakete, die komplett eigentlich dafür optimiert war, eine Satellitenpaarung in den geostationären Orbit zu bringen. Was ist ein geostationärer Orbit? Das ist ein Orbit, der sehr weit weg ist. Eine ganz spezielle Umlaufbahn in 36.000 Kilometer Entfernung, also sehr, sehr weit weg. Und die Besonderheit dieses Orbits ist, dass sich dort der Satellit, wenn er stabil fliegt, genau in 24 Stunden einmal um die Erde bewegt. Und wenn er das am Äquator macht, dann sieht das aus, als ob dieser Satellit immer über diesem einen Punkt am Äquator steht. Hm. Und das kann jeder auf der Erde seine Antenne dahin bewegen und dann muss er seine Antenne nie nachberichten, nachjustieren und kriegt immer sein Signal von da oben. Okay, spannend, das ist ein sehr interessanter Orbit, aber auch sehr weit weg. Das heißt, man braucht Satelliten mit großen Leistungen, um dort genügend Informationen zur Erde runterzubringen. Also sind immer ziemlich große Brocken. Und dafür war die Ariane 5 optimiert. Ja, sie konnte das machen, sie konnte gut hinliefern. So, jetzt passierte aber so, es war schon absehbar vor 10 Jahren, vielleicht sogar vor 13 Jahren, 14, 15 Jahren, dass sich die Weltraumnutzung langsam ändert. Ja, dass nicht nur in diesem geostationären Orbit Satelliten interessant sind, sondern mehr auch erdnah, was wir heute unter sogenannten Satellitenkonstellationen sind. Das sind ja tausende.
Gib mal Anwendungsbeispiele für diese jeweiligen. Ja? Also dieser, der direkt am selben Punkt steht, der ist geeignet für was?
Das geeignet auch für Telekommunikation und sowas alles. Aber Erdbeobachtung können wir da oben nicht machen. Das ist viel zu weit weg. Dann
verstanden.
Wenn ich da 36, dann gucke ich lieber aus 200, 400, 800 Kilometer höher sind als 36.000 Kilometer.
Das wären dann diese erdnahen.
Genau, oder? Okay. Genau, und diese, ich nenne das mal so, das Mobilfunknetz im Weltraum, also das sind Konstellationssatelliten, da baut man ganz viele auf. Jetzt,
so ein ganzes Netz.
Jetzt am Erdboden, da stellen sie überall Masten auf, die bewegen sich nicht. Und das Gleiche machen sie quasi im Weltraum, da bewegen sich die Masten. Ja.
Also. Okay, mit anderen Worten, also die Anwendungsfälle von Satelliten im All und die, wo sie platziert sind, hat sich
tatsächlich geändert. Und daraufhin wurde jetzt eine neue Raketengeneration, Ariane 6, entwickelt.
Was ja auch spannend ist, weil sich der Markt wahrscheinlich schneller ändert, als so ein Raketenprogramm sich anpassen kann. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, das hört sich an, so 3, 4, 5 Ariane, aber das waren wirklich Jahrzehnte, bis diese verschiedenen Programme an den Start kommen. Ja. Jetzt mal als Beispiel, wie lange hat die Entwicklung von der Ariane 6 gedauert?
Also gute 10 Jahre.
Also in 10 Jahren kann viel passieren in Bezug auf was der Markt tatsächlich für Anforderungen hat.
Das ist richtig, aber auch die Technologie, die Weltraumtechnologie braucht auch Zeit, um weiterzuentwickeln. Also auch die Fähigkeit, das, was wir auf diesem Konstellationssatellitenmarkt sehen, das hat sich auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Aber was sich entwickelt hat am Boden, ist die Fähigkeit, die Mobilnetze zu steuern. Wenn Sie mit Ihrem Handy durch die Gegend laufen und telefonieren, merken Sie ja gar nicht mehr, wenn Sie von einem Masten zum nächsten umschalten.
Doch, ich merke das schon noch.
Ja, gut.
Im Funkloch, nein.
Nur wenn ein Funkloch passiert. Ja, aber normalerweise, wenn Sie hier irgendwie rumlaufen, das merken Sie nicht, ob das umschaltet. Und diese Technologie, die hat auch zur Marktreife noch erheblich gebraucht. Ja, das war früher schlimmer. Ja, da hat es tatsächlich mal Verzögerungen gegeben. Und da waren auch nicht so viele Masten rumgestanden. Und das passiert jetzt, und das ist halt in den Weltraum übertragen worden. Das heißt, die Technologie dieses Umschaltens, das schnellen Umschaltens, das gab es. Jetzt muss man nur noch erfinden, wie kann man Satelliten bauen, die sich billig herstellen lassen, in großen Mengen herstellen lassen. Das war auch erst eine ganz, ganz neue Industrie, die sich da entwickelt hat.
Ja, vor allem muss man ja auch am Markt bleiben. Ja. Es ist nach wie vor ein harter Wettbewerb. In den USA sind auch interessante Anbieter, die mit ganz neuen Konzepten an den Markt kommen, vielleicht noch viel, viel mehr und viel schneller entwickeln können beispielsweise.
Genau. Und als wir damals dann die Ariane 6 angefangen haben, da haben wir alle unsere Kunden gefragt, die es damals gab, die wir so kannten.
Und nochmal, Kunden sind typischerweise wer? Also kommerzielle Anbieter von Satelliten beispielsweise, Handynetze, solche Dinge?
Es waren noch nicht mal die Anbieter, sondern eher die Anbieter der Dienste. Ja, also Eutelsat, Intelsat, sowas, Telekom. Also diejenigen, die tatsächlich mit den Satelliten Geld verdienen wollen. Und die haben gesagt, ich brauche das, ich muss da was hinmachen oder wir wollen hier flexibler sein. Meine Satelliten entwickle ich nicht mehr in 6 Jahren, sondern ich schaffe das inzwischen in 2 Jahren. Das heißt, ich muss, wenn ich dir sage, in 2 Jahren brauche ich den Start, dann brauche ich den in 2 Jahren und nicht mehr in 6 Jahren. Ja. Das heißt, dieses ganze Konzept, wie schnell ich eine Rakete für einen Start zur Verfügung stehen, hat sich grundsätzlich geändert von der Ariane 5 zur Ariane 6.
Und was habt ihr denn in Bewegung gesetzt, um wirklich diesen Entwicklungszyklus zu beschleunigen? Wenn ihr merkt, der Markt will schneller reagieren, was macht ihr denn?
Den Entwicklungszyklus selber, das habe ich jetzt vielleicht falsch gesagt, den Entwicklungszyklus, den ändere ich nicht. Aber was ich ändere, ist die Bereitstellung der Rakete, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht und diesen Satelliten in den Orbit bringt, in den er möchte. Das heißt, ich habe erstmal eine Rakete entwickelt, die viel flexibler ist in seinen Zielorbits. Also die Ariane 5 war nur geostationär, quasi nur geostationär, ein paar Ausnahmen ja, aber sehr kompliziert und sehr ineffizient. So, aber das nächste ist, jetzt habe ich eine Ariane 6, die kann nicht nur in den geostationären Orbit, die fliegt auch in einen niedrigen Erdorbit, die kann dort viele Satelliten, also diese Konstellationssatelliten auf einmal transportieren, die kann in einen sogenannten polaren Orbit, das ist wieder noch ein ganz besonderer Orbit,
fliegen. Und vor allem, sie kann während eines Fluges verschiedene Orbite abdecken?
Jein.
Zum nächsten weiterfliegen? Nein?
Okay. Jein, ja, okay. Doch, ja, sie kann das, aber das ist eine Frage der Energie, wie viel und der Größe der Nutzlasten.
Okay, weil brauchen wir jetzt im Detail drauf eingehen.
Wenn sie einen Orbit ändern, kostet viel Energie, aber wenn sie nur ein bisschen die Höhe ändern, also quasi die gleiche Richtung um die Erde sich bewegen und nur die Höhe ändern, das ist relativ günstig. Das kann die Ariane 6, das macht sie auch. Wenn sie aber die Richtung des Orbits ändern, dann brauchen sie viel Energie, aber das geht auch. Aber das geht auf Kosten der Nutzlastkapazität.
Ja. Und nochmal in Bezug auf die Wettbewerbssituation, eine der neuen revolutionären Entwicklungen sind ja diese Raketen, die wiederverwendbar sind.
Ja.
Die Ariane ist nach wie vor nicht wiederverwendbar oder sind da Pläne in der Zukunft, dass man auch wiederverwendbare... Also
Pläne haben wir ganz viele, auch wiederverwendbare Raketen zu machen. Das ist auch alles eine Frage des Marktes, möchte ich mal so sagen. Die Ariane wurde für einen Markt entwickelt, den man noch nicht kannte. Mhm. Ja? Also man hat ein bisschen projiziert, wie könnte das aussehen in der Zukunft. Aber dass ein so starker Konstellationssatellitenmarkt entstehen wird in so kurzer Zeit, das hatten die Erfinder der Ariane 6 nicht vorhergesagt, sage ich einfach mal so. Mhm. Ja? Mhm. Aber man hat ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Flexibilität. Also haben wir Flexibilität in ein nicht wiederverwendbares Trägersystem rein spezifiziert und haben das darin auch entwickelt.
Also das trotzdem Weg gefunden, am Markt erfolgreich zu sein.
Genau, aber es ist halt so, dass wenn Sie viele Kunden finden, also wenn Sie eine hohe Startzahl erreichen können, dann lohnt sich Wiederverwendbarkeit. Das war schon immer, es gibt immer irgendwo eine Grenze, die ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger. Wenn Sie 10 Starts pro Jahr machen, dann lohnt sich das nicht, weil Sie eine ganze Industrie am Leben erhalten für 10 Starts pro Jahr. Ja, Sie müssen... Wenn Sie eine Rakete bauen, dann sind da eine ganze Menge Leute dran beschäftigt und auch eine Menge Zulieferer. Und die müssen Sie bei Laune halten, ich nenne das mal so. Ja, wir können jetzt nicht sagen, wir sind wiederverwendbar, wir machen 10 Starts. Das heißt, ich brauche eine Rakete, die kann 10 Starts pro Jahr machen. Die ist dann wiederverwendbar und braucht dann vielleicht, wenn die jetzt 50 Mal wiederverwendbar wäre, dann habe ich eine Rakete, die fliegt 50 Mal, die fliegt 5 Jahre. Und dann schmeiße ich sie weg und im vierten Jahr baue ich die nächste. Ja, also sammle ich wieder meine ganzen Ingenieure und Leute ein, die mir das zusammenbauen und baue die nächste Rakete.
Ja, spannend, anderer Ansatz.
Und das alle 5 Jahre, geht nicht.
Also, was mich auch gleichzeitig auf diesen Punkt zurückbringt, das Ökosystem, was hier rum entstanden ist und wie das eigentlich aussieht. Beschreib mal, was vor allem auch diesen Standort Bremen hier so speziell macht. Hier ist ja nicht nur die Ariane Group und nicht nur Airbus, was wir gerade erwähnt haben, sondern es ist ja ein richtig großes, international sehr, sehr wichtiges Leistungszentrum, Innovationszentrum hier in Bremen. Beschreib mal, wie dieses Ökosystem eigentlich aussieht.
Ja, das ist ja auch toll in Bremen. Ich sage mal so, wir leben hier an einem relativ konzentrierten Gesamtraumfahrtstandort. Wir, Ariane Group, bauen Raketenteile, muss ich mal sagen. Unsere Kollegen von Airbus Defence and Space kümmern sich um bemenschte Raumfahrt, kümmern sich um Exploration. Wir haben auf der anderen Seite eine weitere Satellitenfirma mit OHB am Start in Bremen. Wir haben das ZARM, das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnik, mit dem Fallturm. Dort kann man Schwerelosigkeitsexperimente machen.
Mal zurück zum Thema Simulation und ausprobieren. Da kann man es mal ausprobieren,
was passiert. Da kann man ein bisschen testen, genau, und spannend, das benutzen wir auch. Wir haben das DLR-Institut für Raumfahrttechnik hier am Standort, die auch viel an der Vorentwicklung arbeiten, der nächsten Generation Trägerraketen. Und auch mit denen arbeiten wir sehr stark zusammen. Also es gibt immer sehr viele Möglichkeiten. Das bedeutet aber auch, dass auf der anderen Seite auch die Ausbildung von Menschen für die Raumfahrt hier in Bremen voran, sowohl an der Hochschule als auch an der Universität in Bremen gibt es Lehrstühle, die Raumfahrttechnik Studenten ausbilden. Das heißt, der Nachwuchs kommt auch aus Bremen. Also es ist nicht so, dass wir nur Leute von irgendwo heranziehen müssen und dafür viel Geld bezahlen müssen, sage ich mal so.
Viel sondern, Eigengewächse dabei.
Sondern wir haben Eigengewächse, das passt.
Gute Jugendarbeit, würde man im Fußball sagen, bei Werder Bremen.
Ja. Es passt, wir haben es halt alles ganz nah und alles ist im Prinzip durch eine Straßenbahnlinie verbunden. Also,
ja, das ist Wahnsinn, ja.
Wenn ich hier am Flughafen die 6 einsteige, dann komme ich bis zum Zahn. Ja? Ja. Brauche ich nicht umsteigen.
Und welche Vorteile hat er? Ich habe das schon oft gehört, dass Leute, wenn es um Ökosysteme von Unternehmen und Technologie und so weiter geht, in Bremen als so eine, also den Vorteil beschrieben haben als kleine Wege. Hier ist alles so kleine Wege. Ja. Schreib mal, ist das für euch auch wichtig? Du beschreibst alles an einer Straßenbahnlinie, das sagt ja im Prinzip dasselbe schon aus.
Ja, das ist ja, also ich kann ja jederzeit, ich kann auch mal schnell irgendwo hinfahren, um was auszutauschen. Wenn ich am zahmen Test mache, dann brauche ich jetzt nicht jedes Mal meine Mannschaft in den Flieger setzen, noch ein Hotel buchen, sondern die fahren da mit ihrem Test-Item halt mal schnell hin, ja, und fahren dann mit der Straßenbahn hin. Ja, das machen sie natürlich nicht, aber
überspitzt dargestellt, ist
schon ein bisschen vorsichtiger dabei. Ja. Aber es geht. Und wenn dann irgendwann eine Frage auftaucht und wenn irgendwas nicht klappt, dann sind wir in ein paar Minuten da, also so eine Stunde sammeln. Also.
Wie viele Leute arbeiten aktuell hier bei der Ariane Group an diesem Programm und dann vielleicht auch das ganze Ökosystem? Was würdest du schätzen, wie groß? Also erstmal Ariane selber, wie viele Leute?
Also Ariane selber, wir sind zurzeit, wenn man alles wirklich alles zusammenrechnet, ungefähr 700 Leute hier. Mhm. Ja, so. Aber die arbeiten natürlich nicht alle an der Ariane, sondern wir haben auch noch andere Programme. Ja, wir arbeiten auch für unsere Kollegen bei Airbus Defence and Space an dem Orion ESM, European Service Module Mondprogramm. Wir haben eine Produktion von Satellitentanks hier am Standort, sodass ich würde mal so ganz grob sagen, die Hälfte davon arbeitet an Ariane und die andere Hälfte an dem an dem anderen Kram, den wir haben. Aber wir haben natürlich auch Struktur hier. Ja, es gibt natürlich eine.
Und wenn du schätzen würdest, wie groß dieses Ökosystem in Bremen ist, grobe Schätzung, wenn ihr so OAB zusammenzählt, sind also etliche Tausend.
Das sind mehrere Tausend, ja. Also wir haben jetzt ja einen schon fast 1000 hier.
Ja. Und dann, ja, nichtsdestotrotz muss sich Bremen auch im internationalen Wettbewerb behaupten. Was muss denn aus deiner Sicht jetzt passieren, damit wir auch langfristig hier diesen Wettbewerbsvorteil halten können? Oder sind wir in einer relativ komfortablen Situation, dass sich das Ganze hier über so viele Jahrzehnte entwickelt hat und so homegrown ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir eigentlich in einer sehr, sehr komfortablen Situation hier sind?
Das wäre ganz schön, wenn wir das wären, sind wir aber nicht.
Genau, weil, war eine rhetorische Frage.
weil überall entstehen neue Ideen, entstehen neue Firmen, die alle auf einen beschränkten oder begrenzten Markt natürlich eingehen. Wenn der Markt wächst, ist klasse, aber der Markt wächst langsamer, als die Konkurrenz entsteht. Ja. Das ist immer so ein Pull-Push-System.
Ja.
Und wir leben noch sehr viel von, ich nenne das mal so, von der staatlichen Unterstützung. Ja. Mhm. Die Investitionen, jetzt gehe ich wieder auf den Transportsektor rein, die Investitionen in eine Rakete ist gewaltig. Ja. Mhm. Die Ariane 6, der Entwicklungsvertrag, das ist ja bekannt, das sind etwa 3,5 Milliarden
Euro
über Europa verteilt. Das ist jetzt nicht nur hier in Bremen und in Deutschland. Mhm. Aber das sind Zahlen. Ja? Mhm. Wenn Sie so eine Rakete, so eine Großrakete zum Entwickeln und Starten bringen können, haben wir ja 10 Jahre und das kostet Geld. Das sind Menschen über 10 Jahre. Da geht es gar nicht um das Aluminium, was Sie verbauen, sondern es geht um die Menschen und die Maschinen, die Sie investieren müssen, um das hinterher industriell produzieren zu können. Und das ist ein riesen Investitionen. Die sind bis heute im Wesentlichen staatlich finanziert. Mhm. Ja. Und um diesen Topf kämpft natürlich dann alles, was danach kommt. Ja, und da müssen wir uns auch selber immer wieder anstrengen und uns klar machen, wenn wir eine Rakete entwickeln, ist das nicht, dass wir hier irgendwie, keine Ahnung, uns mit Geld zugeschmissen würden, weil auch 3,5 hat ja nicht gereicht. Das ist ja auch das war von vornherein klar, dass das Geld nicht reicht und dass die Industrie selbst investieren muss. Ja, also unsere Investition ist auch ein Riesenanteil noch im Vergleich. Es sind natürlich nicht mehr als die 3,5 Milliarden, aber doch signifikant legen wir als Industrie noch dazu, um dieses Produkt dann insgesamt zum Fliegen zu bringen.
Aber da ist schon sehr, sehr viel Zukunft jetzt auch gerade drin. Gerade nochmal vor dem Hintergrund der Souveränität von Europa, diese Unabhängigkeit zu bewahren und weiter auszubauen, von dem, was wir hier in Europa machen, im Vergleich zu anderen Regionen beispielsweise. Werden da nicht tendenziell noch mehr Investitionszonen kommen? Und beispielsweise wird jetzt natürlich auch viel darüber geredet, dass wir militärisch nochmal aufstocken müssen und ein großes Programm, viele Satelliten beispielsweise müssen mit Trägerraketen ins All gebracht werden. Wahrscheinlich auch ein neuer Zweig für euch, wo nochmal richtig wieder Druck hinter ist, oder?
Ja, also die Erwartung ist groß. Ich weiß nicht, ob der Druck jetzt ganz groß ist, weil unser Hauptdruck ist erstmal, dass wir unsere Raketen in den Zahlen fertig kriegen und für unsere Kunden bereitstellen können, wie wir uns das vorstellen und auch versprochen haben. Wir haben ja jetzt schon inzwischen fast über 20 Startverträge in der Tasche für die Rakete. Und die müssen wir natürlich abarbeiten und dann kommen natürlich wieder neue dran. Und das ist unser größter Druck zurzeit, diesen sogenannten Ramp-up, industriellen Ramp-up zu schaffen von einer Rakete.
Ja.
Letztes Jahr.
Die zwei Starts, okay,
also ja, so viel so gut. Okay. Ja. Und jetzt müssen wir aber flott kommen, weil nächstes Jahr wollen wir schon 9 Starts schaffen.
Und was sind da die größten Herausforderungen? Kapazitäten, Leute, Material, was
also sind die größten Herausforderungen? Leute fast nicht, weil wir das doch antizipiert haben. Ja. Ich nenne das mal die Supply Chain, also das, was wir als Einkaufsteile reinkommen, dass wir dieses koordiniert schaffen. Weil die Supply Chain, die muss ja vor uns produzieren, bevor wir anfangen zusammenzubauen. Ja. Und durch die Verzögerung, die wir hatten ja auch etliche Programmverzögerungen, verschuldet, unverschuldet und sowas alles, ist alles irgendwo drin. Aber dann hast du Supplier, die früh angefangen haben, ihren Job schon fertig gemacht zu haben, die produzieren, das liegt auf Lager. Andere waren sehr spät dran, hatten technische Schwierigkeiten. Da wären wir froh, wenn wir es auf Lager haben. Und das müssen wir jetzt langsam wieder synchronisieren. Das ist nicht ganz leicht. Den einen bremste, den anderen musste beschleunigen und damit das hier dann sauber vom Hof läuft. Das ist unsere größte Aufgabe
gerade. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Bestreben, auch in Bezug auf die Lieferkette, die Supply Chain unabhängiger zu werden, von anderen Regionen, von anderen Nationen beispielsweise. Wie sieht inzwischen so eine Supply Chain aus? Also viele der Lieferanten, Zulieferer in Europa, vielleicht sogar hier vor Ort?
Wir sind eigentlich nahezu europäisch unabhängig. Also die Ariane wurde schon aus der Historie heraus immer wieder darauf getrimmt, europäisch.
Aber ich glaube beispielsweise Computerchips sind wahrscheinlich viele verbaut in so einer Rakete oder gar nicht so sehr.
Würde man so viel ist es nicht.
Okay, interessant.
Ein bisschen haben wir drin. Aber das Problem einer Rakete ist, dass sie im Weltraum funktionieren muss und der Weltraum ist eine sehr gemeine Umgebung für Computerchips.
Okay.
Das heißt, sie nehmen da nicht die hochperformenden Computerchips, sondern eigentlich brauchen sie die der vorletzten Generation.
Gut zu wissen. Guck mal, ich hätte mir jetzt vorgestellt als Laie, ne, dass man wirklich das so top-notch, so highest quality,
schön, aber, neueste Technologie angeboten. Aber das Problem ist, dass im Weltraum gibt es unglaublich viel Strahlung, und sehr intensive Strahlung, von der wir auf der Erde abgeschirmt sind durch unsere Atmosphäre und durch diesen Strahlungsgürtel.
Okay, aber gut zu wissen, dass
wir fliegen da durch. Gut. Und da haut es die Chips kaputt.
Verstanden. Gut zu wissen, dass wir aber eine gewisse Unabhängigkeit schon haben. Also, dass wir uns beispielsweise nicht irgendwie von irgendeiner Nation, die irgendwie ein Monopol auf einem bestimmten Bauteil hat, irgendwie das ganze Programm zerschießen lassen.
Nee, das nicht. Ich nenne das mal so, unsere Stärke ist auch eine Schwäche auf der anderen Seite, weil wir natürlich nur eine relativ kleine Zahl von Raketen gebaut haben. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf 9, vielleicht schaffen wir noch 12, aber die Supply Chain ist auch auf 9 bis 12 ausgelegt. Mhm. Und ein paar unserer Partner haben sehr, sehr großen Maschineninvestment zu machen. Also die Rakete ist einfach groß. Wenn Sie einen Bauteil, einen Tank beispielsweise, der hat 5,40 Meter Durchmesser und ist ein bisschen höher noch als 5,40 Meter. Das ist riesig. Das ist ein Wohnzimmer, wenn Sie da drin sehen. Ja. In manchen Häusern werden manche Leute wären froh, wenn sie ein 5,50 Meter Durchmesser Wohnzimmer hätten.
Ja.
Das ist schon ein kleines Apartment für manche Leute in Japan.
Okay, ja. Ja.
So, und das, was sie, um das herzustellen, mit Wandstärken, die im Vergleich zu einer Cola-Dose die Hälfte sind oder ein Drittel ungefähr, da brauchen sie Maschinen, die sind hochgradig komplex und genau und sonst was alles. Und wir hätten das lieber doppelt, wir hätten das lieber bei zwei Leuten. Also sind wir wieder bei Monopolisten in der Lieferkette. Wir können uns aber keine zwei leisten, weil das wird viel zu teuer, dann wird die Rakete viel zu teuer. Also hängen wir ab von Monopolisten in der Lieferkette. Wir sind alle irgendwie in einem Boot. Deren Produkt ist super wichtig für deren Überlegungen. Unser Produkt ist super wichtig, dass wir deren Produkt bekommen. Also hängen wir quasi in so einer Symbiose mit manchen unserer Zulieferern drin und kommen da auch gar nicht raus. Aber wir müssen alle zusehen, dass wir trotzdem am Ende ein kommerziell verkaufbares Produkt auch rauskriegen.
Klar.
Ja, das ist nicht ganz leicht, das zusammenzuführen. Ja.
Was sind denn jetzt so die nächsten großen technologischen Sprünge, die auch zu erwarten sind? Ich denke mal, beispielsweise das Thema KI ist ja immer sehr, sehr präsent. Spielt das auch bei euch eine Rolle bei der Entwicklung oder auch bei der Herstellung, dass KI euch wirklich beispielsweise es ermöglicht, Dinge schneller zu entwickeln, Sachen besser zu simulieren und solche Dinge?
Also ich glaube, in der Simulation wird KI ganz, ganz starken Einfluss haben. Haben wir noch nicht, weil wir super konservativ arbeiten, ja, bis jetzt. Mhm. Aber wir sind dabei, das, ich nenne das mal so, langsam einzuführen. Aber das ist so ein Schritt, wo man aus einem Ingenieur diesen Forscherdrang rauskriegen muss, ja. Weil heute simuliere ich, indem ich versuche, die physikalische Wirklichkeit so gut wie möglich nachzubilden. Das heißt, ich brauche große Rechenpower, um die Bewegung von Wasserstoffatomen in einem Tank zu simulieren. Ja? KI arbeitet ein bisschen anders. Die nimmt Erfahrungswerte und macht sich ihre eigene Physik daraus. Ja, und da kommt was raus, was wahrscheinlich stimmt. Ja. Und wir müssen jetzt auf der Engineering-Seite sagen, das müssen wir akzeptieren, das, was da rauskommt. Das ist in Ordnung.
Verstanden.
Aber stimmt das wirklich? Weiß ich nicht. Und, das ist ein Kulturwechsel in der Art und Weise, wie man entwickelt. Glaube ich der KI, was die macht? Weil viele Sachen stimmen einfach. Ja? Und wir haben an Stellen, wo wir das einsetzen heute, ist zum Beispiel die Auswertung von Testdaten. Da haben wir es schon angefangen. Weil Testdaten kommen in ganz großen Mengen raus. Also da kommen Millionen von Daten, kommen raus, Vibrationen, Temperatur, sonst was alles. Das im Einzelnen wirklich normal von Hand durchzugucken, also Datenreihen anzugucken, ob da Ausreißer sind und ob das alles stimmt mit meinen Vorhersagen, ist unglaublich aufwendig für Menschen. Aber eine KI ist genauso schnell wie die Produzieren von Daten. Und die kann, auf Englisch heißt Pattern, also Muster erkennen. Und dieses Erkennen von Mustern erlaubt den Ingenieuren hinterher wiederum, da mal reinzugucken, wo die Muster abweichen oder wo es weggeht von den Erfahrungswerten. Dann brauchen sie nicht ihre eigenen Datenreihen, das sind ja Zahlen oder irgendwas, dann wieder in Graphen umwandeln, sondern es geht nachher einfach so, ich nutze die KI, um die dumpfsinnige Arbeit zu machen und mache dann die intelligente Arbeit hinterher, um das nachzudenken, was ist die Abweichung, ist das echt, ist das falsch und sowas alles. Das passiert schon.
Also zum Beispiel aber nicht zu erwarten, dass die KI beispielsweise hier den Großteil der Arbeitsplätze einnimmt. Das wird noch viele, viele Jahre dauern, bis das überhaupt mal ansatzweise der Fall ist.
Genau.
In der Zwischenzeit werden hier noch dieselben Ingenieure und Fachleute arbeiten und auch gebraucht werden. Das wird ja tendenziell in den kommenden Jahren nochmal zunehmen. Da vielleicht auch die Frage.
Aber ich würde es viel schneller machen können. Und das ist ja der große Vorteil davon. Wenn ich jetzt, ich brauche ja nicht mehr Leute, ich kann ja nicht zig Leute über diese Listen gucken, das kann ich mir nicht leisten, ist viel zu teuer. Aber wenn jetzt die KI über diese Listen guckt und das relativ schnell macht, über Nacht oder sonst was alles oder gleichzeitig auch macht, dann sind meine Mitarbeiter, die den intelligenten Teil des Jobs machen, nicht mehr mit stumpfsinniger Arbeit beschäftigt, sondern mit dem, was sie eigentlich viel lieber machen, das Problem lösen. Und das wird uns unglaublich beschleunigen und das macht auch die Entwicklungszeiten kürzer, die Kosten kürzer. Also da glaube ich, dass die KI einen Riesenschritt machen kann, die Fleißarbeiten rauszunehmen. Das, was Routine ist, was eigentlich keiner so richtig gerne macht.
Auch nochmal zurück zum Thema Fachkräfte oder auch Leute, die hier vor Ort bei dir arbeiten. Machst du dir Gedanken um die Zukunft? Also habt ihr genügend Kräfte aus den Hochschulen bekommt beispielsweise? Habt ihr einen Fachkräftemangel? Merkt ihr das akut hier? Oder könnt ihr euch vor Bewerbung kaum retten? Kann ja auch sein.
Es ist unterschiedlich. Aha. Also ich mache mir noch, ehrlich gesagt, noch keine Sorgen, weil Raketentechnik zieht immer noch. Das ist immer noch so ein kleiner Jungentraum oder kleiner Mädchentraum. Ja. Das ist egal. Der Weltraum ist für den Menschen immer noch nicht so richtig erreichbar. Auch nach 50 Jahren ist es unglaublich aufwendig.
Also macht eine Faszination.
Die Faszination ist einfach da.
Und das merkst du auch bei der Anzahl der Bewerber hier.
Ja, und ich hole mir ja hier auch manchmal, wir machen so Runden, wo wir mit unseren Mitarbeitern, mit Neuen, mit Alten gemeinsam auch mal diskutieren, wie ihr euch fühlt und dann ist das immer auch so schön zu sagen, die sind alle so dahinter. Da gibt es Leute, die kamen von einem, ich keine Ahnung, einem Autobauer beispielsweise und sind bei uns Schweißer. Er sagt, das ist der Traum bei euch, Schweißer zu sein. Ja? Mhm. Ich schweiße ein Bauteil.
Wenn ich schon mal schweiße, dann bitte eine Rakete.
Dem,
ja.
mit dem ich in den Weltraum fliege. Ja, krass, oder mit dem andere Leute in den Weltraum fliegen. Das ist was anderes, als wenn ich ein Auto schweiße.
Glaube ich gerne. Jens, wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du denn wünschen für die Branche, für die Ariane Group und auch für den Standort hier, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll?
Also ich würde mir natürlich ganz, ganz toll wünschen, dass wir kontinuierlich weiter an der Weiterentwicklung einer Rakete wie der Ariane 6 auch jetzt kontinuierlich arbeiten und dass wir in Europa den Schritt schaffen, auch zum Beispiel in die Wiederverwendbarkeit zu gehen, weil das ist noch eine große Herausforderung. Wir können das nicht. Ja, wir sehen, dass andere das können, dass der Markt woanders das erfordert, aber in Europa der Markt noch nicht hinterherkommt. Ja. So, also ich mache mir einen großen europäischen Trägerbedarfsmarkt und dann kommt ganz schnell hinterher die Rakete, die wiederverwendbar ist und die bauen wir dann und entwickeln wir ganz schnell.
Sehr schön, da bin ich gespannt, wann wir das nächste Gespräch führen zu dem Thema. Vielleicht ist noch ein bisschen hin, vielleicht ist auch schon früher, als wir denken. Aber Jens, vielen, vielen Dank schon mal für das tolle Gespräch, hat mir sehr gefallen. Finde ich spannend, einen Einblick zu bekommen hier, was hier so hinter den Kulissen der Luft- und Raumfahrtbranche in Bremen alles passiert ist. Sehr faszinierend. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön, Boris.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Dr. Jens Lassmann von der Ariane Group. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.